die Geschichte für dich.
Zur Geschichtenzeit auf Radio ZB30 begrüßt dich ganz herzlich Bettina Koop. Dass du eingeschaltet hast, macht mir Mut und Freude, und so suchen wir uns ein bequemes, ruhiges Plätzchen, um die neue Fortsetzungsgeschichte zu hören. Wie voriges Mal schon erwähnt, ist dies eine wahre Geschichte und der Inhalt ist oft auch herausfordernd und so ganz anders, als es heute ist. Wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass es vor etwa 160 Jahren geschehen ist und die Welt damals noch ziemlich anders funktionierte. Lasst uns nun gemeinsam in das Leben von George Carver eintauchen und darauf gespannt sein, wie er sein Leben lebte.
Zusammenfassung von der letzten Folge.
George, ein Sklavenjunge, liebt über alles die Natur. Jeden Stein, jede Blume, jeder Ast und jedes Grashalm interessiert ihn. Er möchte die Namen all dieser Dinge erfahren. Doch wer könnte ihm damit helfen? Sein Bruder Jim oder Onkel Moses und Tante Susan? Und wieso wohnt George eigentlich bei Tante Susan und Onkel Moses und nicht bei seinen Eltern?
Und weiter geht's mit der Geschichte.
Tante Susan erinnerte sich, wie George geboren wurde, damals, als es ein ähnlicher kalter Tag gewesen ist wie dieser hier. Eisig fegte der Wind über die Berge, in den Wolken sammelte sich der erste Schnee, während in der kleinen Hütte nebenan die Sklavenfrau Mary ihren Buben zur Welt brachte. Als Tante Susan hinübereilte, hatte die junge Mutter ihr Kind schon in ein Tuch gewickelt. George war der winzigste Säugling, den Tante Susan je gesehen hatte, und dabei hatte sie schon einige Babys gesehen, und er hustete erbärmlich. Seitdem hat sie jeden Tag gebangt, der dürre Bursche, an dem man jeden Knochen einzeln zählen kann. Darum muss man besonders auf ihn Acht geben, vor allem sobald ihn dieser fiese Husten packt, dass es ihn hin und her schüttelt, als zerrte ihn ein wütender Jagdhund am Nacken. Warum soll sie es leugnen? Auch wenn seit jenem frostigen Tag 5 oder 6 oder vielleicht auch 7 Jahre vergangen sind, denn sie schreibt es sich nicht auf und sie zählt nicht nach, sorgt sie sich nach wie vor unvermindert um den kleinen Jungen mit den großen Augen. Darum ist sie froh, dass die Farm recht abgelegen liegt von den anderen Bauernhöfen, etwas abseits der Straße, die nach Diamond Grove führt, verborgen hinter einer Bergkuppe, so dass sie das Geschwätz der Nachbarn selten mitbekommt. Sie weiß natürlich trotzdem, was die Leute hinter vorgehaltenen Händen tuscheln. Carvers George macht es nicht mehr lange, raunen sie. Keine 10 Jahre gebe ich dem, und wenn's hochkommt, werden es 12. Sie sagen es nicht laut, aber etwas in ihren Stimmen lässt Tante Susan jedes Mal zusammenzucken, so oft sie es trotzdem einmal vernimmt. Denn es ist so. Zwar behauptet die amerikanische Verfassung, alle Menschen seien gleich, und doch sind sie es nicht. Oder haben jene klugen Männer, als sie vor etwa 100 Jahren ihre Zeilen aufs Papier tuschten, an manche Menschen gar nicht erst gedacht, weil sie diese nicht für Menschen hielten? Frauen zum Beispiel sind nicht gleich, sie dürfen nicht wählen. Oder Schwarze. Und George ist schwarz. Früher ging es uns besser, wispern manche Nachbarn, und mit früher meinen sie die Jahre vor dem Bürgerkrieg. Da waren die Schwarzen noch Sklaven und alles hatte seinen Sinn, weil es seine Ordnung hatte. Das ist heute anders. Was einst als Recht galt, gilt als Unrecht, seit Abraham Lincoln die Sklaverei abgeschafft hat. Wer anderen die Freiheit verweigert, verdient sie nicht für sich selbst, hat er gesagt. Das war mitten im Bürgerkrieg, als die Nordstaatler gegen Südstaatler kämpften, Väter gegen Söhne und Brüder gegen Brüder. Nun ist Abraham Lincoln tot, erschossen von einem, dem das mit der Freiheit aller Menschen nicht gefiel. Trotzdem hat der 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein Gesetz noch durchgesetzt. Die Sklaven sind jetzt frei. Da können sich die Bauern, die weiterhin Schwarze halten wollen, wie sie sonst ihr Vieh halten, damit sie ihnen die Felder bestellen, noch so lange auf die Köpfe stellen und mit den Füßen wackeln, bis ihnen die Füße abfaulen. An all das denkt Tante Susan jetzt, obwohl sie an all das gar nicht mehr denken will, weil die Erinnerung an all das schmerzt. Aber da jetzt außerdem der Wind noch kräftiger an der Tür rüttelt und mit ihm ein Hauch von Winter in die Stube fegt, fast wie damals, als George geboren wurde, schafft sie es nicht, weiter hineinzusagen, zu George Schätzen. Obwohl sie das vermutlich sagen müsste, weil man Kinder doch erziehen soll. Allerdings wird es nun auch wirklich höchste Zeit für das Abendessen. Trotzdem erklärt sie noch und sie bemüht sich, streng zu klingen. Du weißt aber schon, dass dein Steinhaufen neben dem Kamin längst wieder zu hoch ist, George. Wenn ich koche, stolpere ich darüber. Fege ich die Stube aus, sehe ich nichts als Steine. Du wirst ihn bald ausmisten müssen. Ausmisten, wie sich das anhört, als würde George die schweren Steine mit der Mistgabel aus der Ecke schaufeln, so mühelos und leicht, wie Jim das immer macht. Natürlich, Tante Susan, verspricht George, ich werde ihn aufräumen. Aber nicht jetzt, lenkt Tante Susan ein, jetzt brauche ich deine Hilfe, sonst wird das Abendessen nie fertig. Also lauf und wasch dir die Hände, ganz schmutzig siehst du wieder aus. Gewiss, Tante Susan, sicher, Tante Susan. Oh, das ist doch einmal gut gegangen. George atmet erleichtert auf und während er zusieht, wie das kühle Brunnenwasser den Dreck von seinen Handflächen spült, hofft er, dass Tante Susan später, sobald sie gegessen haben und ihre Bäuche rund und schwer sind, nicht mehr ans Aufräumen denken wird und morgen auch nicht. Und vielleicht vergisst sie es auf diese Weise sogar ganz. Denn die Steine zählen zu George liebsten Schätzen. Mal abgesehen von den Blumen im Allgemeinen und der kleinen roten Blume, die nun in seinem geheimen Garten blüht, im Besonderen. Die Blumen aber kann George nicht einfach aufheben, in die Hosentasche stopfen und damit herumwandern, wie es ihm passt, um sie abends neben dem Kamin zu stapeln, als würde es ihnen nichts ausmachen, wo sie sind. Die Blumen haben Wurzeln, sie brauchen die Erde, die Steine nicht. Wann immer George über einen Stein stolpert, hebt er ihn auf. Er wiegt ihn prüfend in der Hand, wischt über seine Kanten und Flächen und sieht nach, wie er beschaffen ist. Alle Steine sehen anders aus. Mal sind sie gepunktet, als trügen sie Sommersprossen. Andere tragen Streifen wie die Adern, die über Tante Susans Handrücken laufen. Oder tiefe Furchen wie die Falten in Onkel Moses Gesicht. Und manchmal glitzern die Steine sogar, wie die beiden, die er heute gefunden hat. Ich wüsste so gerne, wie die vielen Steine heißen, denkt George, besonders meine beiden Glitzersteine. Aber wieder gibt es niemanden, den er danach fragen könnte. Schade, es wäre doch mal so schön gewesen. Tatsächlich hat Tante Suse nach dem Abendessen George Steinstapel neben dem Kamin vergessen. Jedenfalls spricht sie nicht mehr davon. Zudem ziehen schwere Wolken über den Himmel und pinseln ihn grau. Aber auch ohne Wolken ist es längst zu dunkel. Da würde George nur stolpern, wenn er die Steine hinter das Blockhaus trägt, um sie dort, jeden einzelnen, den kleinen Hang hinunterkullern zu lassen. In der Senke unten türmt sich schon ein ansehnlicher Haufen, ein richtiger Berg, aber dort stört er wenigstens niemanden. Nein, vom Aufräumen spricht Tante Susan zum Glück nicht mehr. Stattdessen klemmt sie sich, kaum hat sie das Geschirr gespült und beiseite geräumt, hinter ihr Spinnrad. Am Spinnrad spinnt sie aus der Wolle der Schafe ein festes Garn, aus dem sie später warme Mützen stricken wird. Da friert niemand, auch wenn es noch so eisig werden sollte. Onkel Moses und Jim holen ihre Messer und schnitzen. George aber nimmt sich ein feines, flauschiges Tuch. Das soll einmal ein Schnupftuch werden, und weil er dabei an die kleine rote Blume denkt, wie sie in seinem geheimen Garten blüht, stickt er eine zierliche Blume mit einem roten Blütenkopf in den dünnen Stoff. Auf und ab läuft die Nadel mit dem roten Faden, als wüsste sie von selbst den Weg. Nur manchmal sieht George hoch und schielt hinüber zum Steinstapel neben dem Kamin. Obenauf liegen seine beiden Steine. Manchmal flackert das Feuer und tuscht einen hellen Schein darüber. Dann glitzern sie wie Edelsteine. Eine Weile sitzen sie schweigend beieinander, ein jeder versunken in das, was er tut. Bis Jim plötzlich sein Schnitzmesser sinken lässt. »Ach, bitte, Onkel Moses«, bettelt er, »erzähl von damals.« Jim ist groß und stark. Wenn Onkel Moses seine Schafe schert, damit Tante Susan genug Wolle zum Stricken hat, packt er die blökenden Tiere und wirft sie so lässig zu Boden, als wären es die Blechbüchsen, die er sonst mit seiner Steinschleuder umschießt. Dann hält er sie fest, bis Onkel Moses auch die letzten Zottel abgeschnitten hat. Das bringt ihn nicht einmal ins Schwitzen, und den aufregenden Geschichten, die Onkel Moses erzählt, lauscht er, ohne mit der Wimper zu zucken. George dagegen ist dünn und leicht, dass man befürchten muss, der nächste starke Wind, der über die Berge fegt, trägt ihn mit sich fort. Trotzdem bettelt auch er. »Oh ja, bitte, Onkel Moses, erzähl!« »Nun ja, nun gut«, brummt Onkel Moses und fängt trotzdem nicht gleich an. Stattdessen zwirbelt er den langen Bart, wie Tante Susan ihre Wolle zwirbelt. Mag sein, dass der lange Bart einmal tiefbraun glänzte. Jetzt glänzt er weiß, als bestünde er aus Schnee. Noch ziert Onkel Moses sich. Er ist keiner, der gerne Reden schwingt. Wenn es geht, schweigt er lieber. Oder liegt es bloß an dem, was er erzählen soll? Denn nicht irgendetwas von damals wollen die beiden Burschen hören, das weiß er genau, sondern von dem Tag, an dem die Räuber kamen. Aber Onkel Moses ist auch gutmütig, das wissen selbst die wilden Tiere. Die scheuen Eichhörnchen huschen von den Ästen und naschen ihm aus der Hand, in der er ihnen Nüsse hinhält. Der stolze Hahn, der doch auf seine Hennen achten sollte, flattert auf Onkel Moses Schulter und lässt sich von ihm über den Hof tragen, als wäre er sein Gutsverwalter. »Nun ja, nun gut«, brummt er wieder, »aber wo fange ich an?« »Das wissen Sie längst. Beim Walnussbaum«, rufen Jim und George gleichzeitig. »Ach so, ach ja, beim Walnussbaum.« Der Walnussbaum steht neben Dutzend anderen Bäumen vor dem honiggelben Blockhaus. Walnüsse, Hickorynüsse, Pekannüsse wachsen auf der Farm. Alles andere auch, sodass die vier Menschen in dem honiggelben Blockhaus gut davon leben können. Flachs und Hanf haben sie für ihre Kleider, Obst und Gemüse gibt es für den Bauch. Wird jemand krank, zupft Tante Susan Kräuter aus dem Garten oder sie rupft Wurzeln aus und kocht einen dunklen Sud, der so bitter schmeckt, dass sie lieber gar nicht erst krank werden. Nur Zucker und Kaffee kaufen sie in Niosho, der nächstgelegenen Stadt. Aber der Honig, den die Bienen in den Waben sammeln, tut es auch. Das findet jedenfalls Onkel Moses, der ewig Sparsame. Der Wind pfeift um das Blockhaus, er rüttelt an den Läden, als wollte er ebenfalls zuhören. George schaut zum Fenster, in dem dunklen Viereck sieht er etwas Hellgetupftes zur Erde wirbeln. Watteflöckchen tanzen durch die Luft. Es schneit. Onkel Moses hat den Schnee ebenfalls bemerkt. Sie kamen an einem Tag wie diesem, fängt er an. Seine Stimme knarrt, als wäre ein Reibeisen darüber gefahren, und er spricht sehr leise. Sie müssen die Ohren spitzen, damit sie ihn verstehen. Sie ahnten wohl, dass ich Geld versteckt hatte. Sie wussten nur nicht, wo. Sie wollten, dass du's ihnen verrätst, ruft Jim. Seine Augen funkeln, auch wenn er es nicht zugibt. Aufregend findet er es allemal, was Onkel Moses erzählt. Schon möglich, dass das die Räuber wollten, brummt Onkel Moses und zwirbelt den langen, einstmals braunen, jetzt schneeweißen Bart. Aber ich hab's gut versteckt, jawohl, das habe ich. Dann macht er eine Pause, aber nur drei Atemzüge lang, denn gleich wird es ernst. Da hängten sie mich in den Walnussbaum und mit glühenden Kohlen aus dem Kamin haben sie mir die Fußsohlen verbrannt, damit ich's ihnen endlich verrate. Deshalb tun dir auch manchmal die Füße weh, stimmt's, Onkel Moses? Onkel Mose nickt, aber er sagt nichts, als hätte ihm der Gedanke an das, was unter dem Walnussbaum geschehen ist, die Worte fortgepustet. Und ich habe ihn abgeschnitten, kaum sind die Männer fortgeritten, eilt Tante Susan ihrem Mann zu Hilfe. Mit Spitzwegerich habe ich dir die Sohlen gekühlt. Aber sie sind mit leeren Händen abgezogen, ruft Jim, denn du hast nichts verraten. Kein Laut kam über seine Lippen. Es klingt fast feierlich, wie Tante Susan das verkündet, als wäre sie stolz auf Onkel Moses, ihren Mann, und das ist sie wohl auch. Aber da hebt Onkel Moses eine schmale, faltige Hand und wedelt durch die Luft, als wollte er das Gesagte fortwischen, wie er eine Fliege fortwischt, weil sie auf seiner Nase herumkrabbelt. Es stört ihn, dass sie derart von ihm reden, als wäre er ein Held, und das ist er doch gar nicht. Das steht so unverrückbar fest wie die uralten Berge. Er ist nichts weiter als ein einfacher Farmer, der niemals hergeben wird, was er sich in so vielen Jahren mühselig erarbeitet hat. Jeden Stein auf dem Acker hat er seitdem mit seinen eigenen Händen weggewälzt und den Boden umgegraben. Er hat Büsche gerüpft und Bäume gefällt, damit Hafer und Mais wachsen und seine Pferde und Ochsen grasen konnten. Niemand wird ihm das Land wieder wegnehmen und schon gar nicht dieses Lumpengepack, das sich mit roher Gewalt nimmt, was ihm nicht zusteht. Darum ist er kein Held, weil er lediglich tut, was jeder andere auch tun würde, sofern er ein Bauer ist. Obwohl viele Bauern weggezogen sind in jenen schlimmen Jahren während des Bürgerkriegs, als Tag für Tag und Nacht um Nacht plündernde Truppen in die Gegend einfielen. Die Felder haben sie verwüstet, die Scheunen niedergebrannt, die Ernte zertrampelt. Besonders Missouri hat es schwer gehabt in jener Zeit, denn das Land war zweigeteilt. Die einen befürworteten die Sklaverei, die anderen verabscheuten sie. Manche Bauern besaßen Sklaven, andere nicht, und die Bauern, die nicht davonlaufen konnten mit ihren Ländereien, wurden zwischen den Kämpfenden zerrieben wie Getreide in einer Mühle oder zerstampft wie Rahm in einem Butterfass. Es gibt aber noch einen anderen Grund, weshalb er kein Held ist. Der wiegt noch schwerer und schmerzt ihn mehr als alles andere. Denn die Geschichte endet nicht beim Walnussbaum. Sie fängt zudem viel früher an. Darum spricht Onkel Moses jetzt auch weiter, als trüge er eine uralte Schuld, die er nicht eher los wird, es sei denn, er bekennt. Weil nicht allein die Pflanzen Wurzeln brauchen, wenn sie wachsen wollen, sondern auch ein jeglicher Mensch wissen sollte, woher er kommt, damit er sich entfalten kann. Das gilt auch für diese beiden Burschen, die ihm gegenüber sitzen und ihn erwartungsvoll ansehen, ob er wohl weiterspricht. Der eine klein und federleicht, der andere kräftig und stark. Schwarz sind sie beide. Mary war erst 13, als sie zu den Carvers kam. Denn auch wenn sich Onkel Moses dafür schämt, lässt es sich nicht leugnen und er erzählt ihnen jetzt davon. Einmal ist er zu seinem Nachbarn geritten und hat die Mutter von Jim und George gekauft, wie er sonst nur Tabak oder Kaffee kauft, wenn er gelegentlich nach Neosho fährt, denn alles andere wächst auf seiner Farm, oder sie stellen es selbst her, sogar den Honig, sogar die Seife, selbst die Kleider, die sie tragen. So ist es gewesen, auch wenn es etliche Jahre zurückliegt, 20 vielleicht, und die beiden Burschen zu der Zeit noch nicht einmal geboren waren. Trotzdem plagt Onkel Moses das schlechte Gewissen unvermindert wie an jenem Nachmittag im Oktober, als er sein Pferd sattelte und zu Oberst Grant, dem Nachbarn, ritt. Denn Oberst Grant hatte eine Sklavin übrig und Onkel Moses kaufte sie. Das war nicht recht. Helden jedenfalls machen so etwas nicht. Sie kaufen keinen anderen Menschen, auch wenn das damals rechtens war und Onkel Moses das Geld dazu besaß. $100 blätterte er auf den Tisch und er erhielt auch einen Beleg dafür. Die Dinge sollten schließlich ihre Ordnung haben, auch wenn sie dadurch trotzdem nicht in Ordnung kamen. $700 entsprachen genau der Summe, die Onkel Moses einmal für sein Land bezahlt hatte. Viel war das nicht. Die Regierung hatte ihm lediglich großzügig verkauft, was sie zuvor den Ureinwohnern, die sie schlicht als Indianer bezeichnete, bedenkenlos weggenommen hatte. Das Einzige, das neben dem Kaufpreis von ihm verlangt wurde, war, dass er auf dem Land auch siedeln sollte. Aber das wollte er ja ohnehin. Aus keinem anderen Grund hatte er schließlich die beschwerliche Reise von Ohio nach Missouri angetreten. Anfangs ging ihm die Arbeit leicht von der Hand. Er brauchte sich bloß zu bücken, dann sprossen Mais und Hafer, Weizen und Flachs aus den Schollen. Und auch die Pferde, die er züchtete, gute, schnelle Pferde, warfen prächtige Fohlen. Doch mit jedem Jahr, mit dem er selbst älter wurde, fiel es ihm schwerer, die vielen Morgen Ackerboden alleine umzupflügen. Aber Land, das nicht bestellt wird, weil nicht genügend tatkräftige Hände mit anpacken, so dass nichts darauf wächst, das zum Leben taugt, Getreide zum Brotbacken oder Hafer für die Pferde, bleibt wertlos. Einerlei, wie viel oder wie wenig man auch dafür bezahlt haben mochte. Darum also sattelte Onkel Moses an jenem Tag im Oktober das Pferd, weil Onkel Moses Hilfe brauchte auf seiner Farm und weil auch Tante Susan zunehmend über die Einsamkeit in den Bergen klagte. Zunächst saßen sie schweigend auf der Veranda. Sie wippten mit den Schaukelstühlen und zogen an ihren Pfeifen. »Nimm Mary«, brummte der Oberst schließlich. »Mary ist gesund, ein kräftiges, fleißiges Mädchen, und sie lacht viel.« Onkel Moses dachte nach. Er musste sich eingestehen, dass es ihm unangenehm war, hier zu sitzen und in aller Gemütlichkeit, als wäre nichts dabei, über einen Menschen zu verhandeln, als wäre der ein Sack Kartoffeln, und zugleich war er froh, dass er hier saß. Denn immerhin musste er für diesen Handel nicht nach St. Louis auf die große Sklavenmärkte reisen. Das wäre sicherlich bei weitem unerfreulicher gewesen. Dort nämlich wurden die schwarzen Menschen auf kniehohen, wackligen Brettergerüsten Pfeil geboten, wie man sonst nur Vieh Pfeil bietet, während struppbärtige Männer mit breitkrempigen Hüten um die verängstigten Frauen, Männer und Kinder herumstiefelten. Sie kniffen ihnen in die Arme, zwickten in Beine, beklopften die Waden, betasteten Schenkel und rissen immer wieder Münder auf, um nach den Zähnen zu sehen. Nach den Zähnen zu sehen galt als wichtig, denn nur wenn die Zähne an Ort und Stelle saßen, keine schwarzen Löcher darin klafften und es nicht faulig roch, betrachteten sie den Menschen, den sie so ausführlich beklopft und betastet hatten, für gesund und zäh und darum tauglich für die viele Arbeit, für die sie ihn oder sie kauften. »Mary ist jung, höchstens 13 Jahre alt, ganz genau weiß ich das auch nicht«, unterbrach der Oberst Onkel Moses düstere Gedanken. Was soll es ihr in solch einem zarten Alter schon ausmachen, ob sie nun bei dir oder bei mir lebt? Außerdem hat sie ein sonniges Gemüt, ob du es glaubst oder nicht, sie singt bei der Arbeit. Da schlug Moses Carver zu und er kaufte Mary, wie er sonst nur Tabak oder Zucker kaufte. Danach setzte er sie auf sein Pferd und brachte sie auf seine Farm. Zum Wohnen gab sie ihr die winzige Hütte, die Onkel Moses einst für sich und Tante Susan gebaut hatte, ehe sie sich nach nebenan in das größere honiggelbe Blockhaus gezogen waren. 4 Schritte konnte man darin in die eine Richtung gehen und 4 in die andere. Dort wohnte Mary jetzt und dort bekam sie ihre Kinder. 3 Mädchen, von denen 2 früh starben, und Jim und George. Mary half den Carvers sehr, besonders Tante Susan wurde nicht müde, es immer wieder zu beteuern. Trotzdem vergaß es Onkel Moses nicht, dass er einen anderen Menschen gekauft hatte, um ihn fortan zu besitzen, wie er sonst nur seinen Hut besaß. Es blieb falsch. Obwohl Mary wirklich bei der Arbeit sang, wenn sie die Wäsche schrubbte, sang sie eine wehmütige, leise Melodie, und wenn sie neben Tante Susan an dem etwas kleineren Spinnrad Wolle oder Flachs spann, sang sie auch. Aber was besagt das schon? Menschen singen, selbst wenn sie traurig sind. Vielleicht singen sie manchmal gerade dann.
Der Gedanke zum Mitnehmen.
Unvorstellbar, wie damals die Welt funktionierte, dass man Menschen einfach so kaufte und verkaufte oder man raubte sie, um sie zu verkaufen. Damals war die Sklaverei etwas ganz Normales und die Sklaven konnten sich nicht wehren. Onkel Moses und Tante Susan behandelten ihre Sklaven gut und haben sich bemüht, das Richtige zu tun. Und bestimmt hat es noch mehr Familien gegeben, die die Sklaven gut behandelt haben. Wir wissen aber aus der Bibel, dass jeder Mensch, egal welche Hautfarbe er hat, wertvoll ist. Und wir Menschen sind beauftragt, unsere Mitmenschen mit Gottes Augen zu sehen. Ich schließe mit einem Zitat. Wertschätzung ist das schönste Geschenk, das wir machen können. Auf Wiederhören.
Verpasse nicht die weitere Folge am kommenden Mittwoch um 19 Uhr auf Radio Zeppe 30.